Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Aufwühlende Nachrichten, faszinierende, beklemmende Entwicklungen, die Ozeane stürmen. Und mittendrin sind wir hier mit der Weltwoche in der Schweiz. Leonhard, ich begrüße dich ganz herzlich. Was sind die Themen, was sind die Aktualitäten, mit denen wir uns zu befassen haben?
Naja, ich wollte heute mal auch schon letzte Woche angekündigt, mal wieder ein bisschen über China reden. Du weißt, wir haben ja eigentlich diese faszinierende Situation, dass wir uns entweder Haare raufend über Europa und insbesondere Deutschland unterhalten oder so ein bisschen, man schwankt zwischen Entsetzen, Bewunderung, Faszination, man versteht es nicht genau, der amerikanischen Politik, ob nun Innen- oder Außenpolitik, dann das nach wie vor ungelöste Thema im Nahen Osten. Umso interessanter diese völlige Ruhe Asiens. Also China eigentlich in hohem Maße, noch mehr als Europa, abhängig von Öl- und Gasimporten, scheint eine unheimlich resiliente Wirtschaft zu haben, hat sich auf ein derartiges Ereignis vorbereitet, als ob sie es erwartet hätten, mit Riesenreserven, einer sehr diversifizierten Energiepolitik. Sie attackieren Europa, insbesondere Deutschland in unseren Schlüsselindustrien, Automobil, Maschinenbau, massiv. Sie besetzen Hightech-Themen, künstliche Intelligenz und so weiter. Aber es gibt noch ein weiteres Feld, auf dem sie jetzt auf leisen Sohlen Amerika direkt attackieren. Und das ist das Finanzsystem. Amerika mit dem US-Dollar dominiert eigentlich das weltweite Finanzsystem seit den späten 70er Jahren. Ich spreche immer davon, wir hatten eigentlich keine Phase der Globalisierung im Finanzwesen, wir hatten eine Phase der Dollarisierung. Der Dollar ist die dominante Weltreservewährung, der amerikanische Aktienmarkt, der dominante Aktienmarkt der Welt. In diesem berühmten MSCI-Weltindex macht er 73% der Gewichtung aus. Eigentlich kauft man Amerika, wenn man den Weltindex kauft und so weiter und so fort. Auf leisen Sohlen schleichen sich die Chinesen heran, und zwar zunächst mal mit ganz interessanten neuen Plattformen, die sie aufgebaut haben. Sie haben zum einen eine digitale Währung, mit der du bereits in Hongkong und an allen verschiedenen Orten mit einer Digitalwährung dein Essen bezahlen kannst in normalen Geschäften in China. Wir in Europa basteln zum Ersetzen der EZB, die gerne mehr Druck machen würde seit Ewigkeiten an der europäischen Digitalwährung. Die Amerikaner sind da schon einen Schritt weiter. Dann haben sie ein neues Zahlungsverkehrssystem entwickelt, direkt als Antwort natürlich darauf, dass die Russen aus SWIFT, also diesem weltweiten System, das in Brüssel beheimatet ist, rausgeschmissen wurden. Dieses System entwickelt sich rasant, jetzt noch einmal wieder schneller, seit dem Krieg im Mittleren Osten. Staaten, Unternehmen, Banken suchen nach einer Diversifizierung weg vom US-Dollar. Und plötzlich kommt China. Sie haben Mbridge, das ist ein neues Zahlungsverkehrssystem, mit dem man digitale Transaktionen zwischen Ländern machen kann. Damit sind sie in der Lage, dass zum Beispiel von amerikanischen Sanktionen bedrohte Unternehmen in China oder anderen Ländern trotzdem weiter ausländische Zahlungen ausführen können, um den Dollar herum. All das ist ein massiver Angriff auf eigentlich eines der wichtigsten Monopole der Amerikaner, nämlich dieses Dollarmonopol. Noch ist das alles ja relativ klein gegenüber der nach dem dominanten Dollarmarkt, aber es wächst stark und es gewinnt immer mehr Traktion. Und mit jedem Tag, in dem die Amerikaner ihr Finanzsystem auch als Waffe benutzen und wir Europäer ja so ein bisschen mit dem SWIFT-System hinten dran gehängt haben, so als kleine, naja, fast schon Mitesser, die waren auch mal ärgerlich in der Jugend, verstärkt sich diese Entwicklung weg von sozusagen die Alternative zum Dollar immer mehr. Ich halte das, man muss es genau beobachten, strategisch für eine der größten Gefahren Amerikas. Es ist eigentlich die Achillesferse Amerikas, nämlich zu einer Zeit, wo zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ihr Staatsdefizit auf über 100% des Bruttosozialproduktes gestiegen ist und sie allein im laufenden Jahr über 6,5% Defizit machen. Also sich verschulden und verschulden und verschulden, ist natürlich die Abhängigkeit dieser Finanzierung für den Staat durch ausländische Investoren zentral. Und die sind natürlich drin, weil der Dollar eine Weltreservewährung ist. Also auf leisen Sohlen in einem ganz wichtigen Gebiet, wie China überhaupt alles im Moment auf ganz leisen Sohlen macht.
Ist das eigentlich eine gefährliche oder eine segensreiche Entwicklung? Es gibt ja die China-Falken, die warnen, auch Achtung, aufgepasst, der Chinese setzt seine Steine und ehe du dich versiehst, bist du da sozusagen eingemeindet. Oder ist das ein Befreiungsschlag? Ist das ein Gewinn an Auswahl? Ist das ein Gewinn an Freiheit?
Naja, also sagen wir es mal so, wenn du mir sagen würdest, ich habe die Wahl zwischen einem monopolartigen Weltreservesystem basierend auf dem Dollar oder dem Yuan, dann brauche ich keine 10 Sekunden, um mich für den Dollar zu entscheiden. Amerika ist sozusagen der nettere Monopolist, wenn man es mal so ausdrücken will. Aber grundsätzlich sind mir Monopole zuwider. Also finde ich das netto eine überfällige und gute Entwicklung, dass diese einseitige Abhängigkeit von westzentrierten Finanz- und Zahlungsverkehrssystemen, die immer mehr Ländern auf der Welt auf die Nerven gehen und insbesondere die Art, wie wir sie einsetzen, um, das heißt denn ja auch bei der EU so nett, Softpower, also so, ja, so Kuschelmacht oder wie will man das übersetzen? Es wird aber nicht als kuschelig oder soft wahrgenommen, sondern als erpresserisch. Und dass es gut ist für die Welt, dass es multipolarer wird. Also ich bin da ja auch ein Anhänger der Schweizer Neutralitätsdoktrin. Es ist doch viel besser, wenn die Welt mehrere Pole hat und ein bisschen Wettbewerb drin ist, als wenn wir alle nach einer Pfeife immer tanzen.
Für uns hat es natürlich eine ganz spezielle Brisanz. Du erinnerst dich, als die UBS damals bei diesen Kundendatensätzen unter Druck kam, der Amerikaner wegen der Steuergeschichte, dann drohten ja die Amerikaner, die Schweizer Banken aus ihrem Clearing-System rauszuschmeißen. Wir haben jetzt diese Sanktionen zum Teil gegen russische Unternehmen. Jetzt ganz konkret für international tätige Banken wie die Schweiz, die immer mal wieder ins Visier der Amerikaner kommen, ist das jetzt eine neue Chance? Ist das sozusagen eine Alternative, dass wenn die Amerikaner, die Schweizer, auch ihre Banken wieder mal in den Schwitzkasten nehmen, dass wir dann sozusagen über China wieder ins Weltfinanzsystem hineinschlüpfen könnten?
Roger, tolle Idee. Spannender strategischer Gedanke, hat nur leider den einen Nachteil. Es ist völlig egal, wie erfolgreich die Chinesen sind, das amerikanische Monopol anzugreifen. Wenn eine Bank vom Dollar-Clearing ausgeschlossen wird, ist das ihr Exitus zu diesem Zeitpunkt. Selbst wenn es andere gibt, du kannst einfach nicht mit der bedeutendsten Volkswirtschaft der Welt. Nur noch mal so ein paar Zahlen. Die gesamte Börsenkapitalisierung im sogenannten Eurostoxx 600, das sind die 600 wichtigsten Firmen Europas. Übrigens nicht EU, das ist Europa mit Schweiz, England, da ist alles drin, da ist Nestlé drin, da ist auch die UBS drin. Die Gesamtkapitalisierung all dieser Unternehmen, dieser 600 Unternehmen, die eigentlich das ganze Europa repräsentieren, sind knapp 15 Milliarden Euro. Die Gesamtkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes liegt bei rund 60 Milliarden Euro, beim Vierfachen. Die drei, vier größten Unternehmen in Amerika sind so viel wert wie die 600 größten Unternehmen in Europa. Also du kommst eh um Amerika nicht herum. Also es gibt keine strategische Perspektive zu sagen, oh, ich verbünde mich mit den Chinesen, das geht schief aus. Nein, es ist grundsätzlich langfristig. Setzt es auch Amerika unter Druck? Wettbewerb hat ja auch immer den Vorteil, dass es den Monopolisten die Möglichkeit nimmt, sein Monopol allzu arg auszunutzen. Von daher ist es eine gute Entwicklung, aber da soll niemand glauben, das dauert auch noch sehr lange, darum sage ich auf leisen Füßen, das fängt an, aber es ist Interessantes zu beobachten.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo. Eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank. kurze Anschlussfrage, indirekt mit diesem Thema zusammenhängend. Die UBS hat vor einigen Wochen eine Bankenlizenz bewilligt bekommen in den USA. Ich habe mit einigen Leuten aus der Schweizer Finanzindustrie gesprochen und die haben gesagt, das ist etwas sehr Gefährliches, weil jetzt die Schweiz durch die UBS sehr erpressbar wird oder noch erpressbarer wird. Und das tangiert natürlich die ganze Frage da mit dem Eigenkapital oder Bankenaufspaltung. Aber von dir würde mich nur die Einschätzung interessieren, was bedeutet das eigentlich, dass jetzt die UBS da anscheinend eine Bankenlizenz in den USA bekommen hat, also diese neue, vergrößerte UBS mit der integrierten CS. Ist das für die Schweiz eine Achillesferse, sozusagen das Lindenblatt hier oben bei Siegfried auf dem Rücken, wo dann irgendwann einmal der Gunther oder der Hagen von Tronje einen Made in USA, einen Spieß durchstoßen können?
Sagen wir es mal so, die UBS ist ja schon in den USA, die CS war da ja auch, hat dort auch ein sehr signifikantes Geschäft. Die CS hatte immer noch ein ambitionierteres Geschäft. Das Problem ist nicht, dass die UBS in Amerika Geschäfte macht. Das Problem für mich wäre, wenn die UBS auf die Idee kommt, und ich bin mir nicht sicher, ob sie dieser Idee nicht ein bisschen hinterherläuft. Das passiert meistens, wenn man sehr groß wird. Amerika ist die Weltreservewährung Nummer eins, der wichtigste Finanzmarkt der Welt, der, wo die Banken am höchsten bewertet sind. Jeder Banker träumt irgendwann davon, in der Champions League ganz vorne mitzuspielen und nicht wie Bayern im Halbfinale rauszufliegen. Man möchte ins Finale. Ins Finale kommt man aber nur, wenn man in Amerika eine sogenannte Bulge Bracket Position hat, also eine führende Bank in Amerika ist. Sollte die UBS auf die Idee kommen, diese Strategie zu verfolgen, dann, ja, dann muss man sich ein paar Sorgen machen, denn diese Strategie ist das strategische Massengrab der europäischen Banken. Auf diesem Sterbefeld liegen viele. Hongkong Shanghai Banking Corporation damals, kurz bevor die Finanzkrise ausbrach, die Deutsche Bank hat da Milliarden verloren. Alle, es gibt keinen, die Japaner, alle sind schon mal. Ich habe immer früher den Witz gemacht, als ich noch im Vorstand in Deutschland war, wie gesagt, wenn wir in Amerika kaufen, ich habe selber mal was da gekauft für die Bank, dann hat man folgende Erfahrung. Man fliegt in der ersten Klasse hin, man verbringt die schönste Zeit, sehr nett übrigens, immer mit Amerikanern Geschäfte zu machen. Und wenn man fertig ist damit und die fertig sind mit einem, dann ist man froh, wenn man mit der Economy wieder zurückfliegen darf.
Ich dachte, und, du müsstest schon im Rettungsschlauchboot zurück.
So, ja, du, also es gibt auch Leute, die haben nicht mal mehr ein Schlauchboot gekriegt. Ja. Also,
die muss man also am Boden des Atlantik muss man die wieder hochfischen.
Darum, es kommt auf die Perspektive an, was dahinter steckt, was die UBS erreichen will. Ich hoffe mal, dass sie nicht in die Falle kommen zu sagen, ich muss jetzt mit den ganz Großen in Amerika auf Augenhöhe, wie heißt es so schön immer, auf Augenhöhe agieren, dann wird's auf jeden Fall riskant.
Und da Sergio Ermotti und Colm Kelleher natürlich keine Sendung von uns verpassen, kannst du davon ausgehen, dass das jetzt bei der nächsten Geschäftsleitungssitzung und Aufsichtsverwaltungsrat traktandiert wird. Wir kommen zum zweiten Thema. Das ist ja auch ein Gigant, der schon lange besteht, der jetzt noch gigantischer geworden ist. Ich sage nur ein Stichwort, Samsung.
Ja, man denkt an seinen Fernseher, auf den meine auch. Die sind ja auch inzwischen alle smart. Sie sind ja einer der wenigen echten Wettbewerber von Apple im Smartphone-Bereich. Aber sie sind eigentlich für uns eher bekannt als Konsumgüterfirma. Sie haben gerade die Bewertung von 1 Billion durchbrochen. Übrigens nur so als Hintergrundinformation. Der südkoreanische Aktienmarkt ist dieses Jahr um 90% gestiegen. Die Samsung-Aktie hat sich in den letzten 12 Jahren verdreifacht und vervierfacht. Es gibt noch einen weiteren Halbleiter Mitbewerber. Samsung hat nämlich viel mehr als nur Konsumgüterelektronik. Sie sind einer der ganz großen Halbleiter Spieler auf der Welt. Sie liefern Vorprodukte, von denen auch Nvidia abhängig ist. Und das treibt im Moment den Aktienkurs. Ich finde es einfach eine tolle Entwicklung, weil jeden Tag, wenn ich in Deutschland eine Zeitung aufschlage oder gar noch das Schlimmste, was man ja machen kann, ist den Fernseher einzuschalten, Oder irgendwas so lese, dann heißt es immer nur, wir müssen jetzt, damit wir wettbewerbsfähig sind, wir ganz Europa alles integrieren, große Plattformen. Es ist dieses kleine Südkorea, hat auch noch eine wackelige Grenze mit dem unberechenbaren Nordkorea. Und die haben mal einfach zwei Firmen hingestellt, da kommt praktisch kein Europäer mit. Ich finde das so eine tolle Erfolgsstory auch, die zeigt, welche Möglichkeiten hier existieren, wenn du, sagen wir mal, ja, Gas gibst und was machst und nicht einfach jammerst. Einmalige Erfolgsgeschichte. Ich wollte einfach so, man muss einfach den Hut davor ziehen, wie dieses kleine Südkorea, das vor 40 Jahren noch ein Entwicklungsland war, heute mal Unternehmen dahinstellt. Da passt das größte europäische Unternehmen, übrigens auch im Moment gerade ein Halbleiterunternehmen aus Holland, so zwei, dreimal rein von der Börsenbewertung. Ich finde, da muss man den Hut vorziehen. Ja, dass uns ist bisher nichts Ähnliches gelungen, obwohl wir ein sehr viel größerer Wirtschaftsraum sind.
Hast du eigentlich die Entwicklung da von Novo Nordisk auch etwas verfolgt, das wertvollste europäische Unternehmen mit ihren Abnehmspritzen?
Ich habe aber gelesen, das waren sie ja nur kurz.
Mit einer Pille hätten die jetzt einen gewaltigen Erfolg in den USA.
Ja, also das muss man natürlich sagen. Die Bewertung hat sich ja, glaube ich, gedrittelt oder sowas gegenüber den Spitzenkursen. Ist noch immer relativ nah an ihren Tiefständen. Also wenn man an diese Abnehmpille glaubt und überhaupt an das, ich sah letztens einen Film mit einem Schauspieler, ich will den Namen gar nicht nennen, den fand ich ja, habe ich gar nicht wiedererkannt, weil das so abgemagert ausgesehen hat. Also wenn man daran glaubt, ja, dann ist das jetzt, ist das wieder eine Idee, das war kurzfristig die wertvollste, dann ist es jetzt der holländische Semiconductor-Hersteller geworden. Aber die wechseln sich immer so ein bisschen ab. Konstant in der Spitze sind in Europa meine Lieblinge, die Produzenten von Handtaschen, die nun mal einfach das Rückgrat der europäischen Wirtschaft darstellen. Hermès, LVMH, Champagner kannst du auch mit reinschmeißen. Deinen guten Burgund haben sie, glaube ich, nicht so viel im Programm. Chanel und Konsorten, das sind eigentlich sozusagen, wenn du über die letzten 6 Jahre schaust, die sind jetzt die letzten 12 Monate richtig runtergeprügelt worden, aber sind sie eigentlich die konstant wertvollsten Unternehmen Europas?
Also Handtaschen und Abnehmspritzen, das zeigt doch, wie tiefgreifend zivilisiert dieses einst so kriegerische Europa ist. Und wir stellen ja auch mit Genugtuung fest, dass die Bundeswehr nachhaltig entwaffnet wurde von Ursula von der Leyen, der man ja rückblickend einen Friedensnobelpreis dafür verleihen könnte. Wir haben noch ein drittes Thema, das auch interessant ist. Und zwar, da beobachten wir zwei amerikanische Firmen, Apple und Berkshire Hathaway. Aber eine Anschlussfrage habe ich vergessen in meiner Überleitung. Nochmal Samsung und Südkorea. Ein Merkmal von Südkorea, deiner Meinung nach, dass man in Deutschland, in Europa zwingend politisch übernehmen müsste, um diese Innovation wieder möglich zu machen. Ist dir da was aufgefallen, jetzt was die Rahmenbedingungen angeht, die Ordnungspolitik in Südkorea? Gibt es da was zu lernen von diesem Land für uns?
Ich bin kein großer Kenner der innenpolitischen Welt für Südkorea, die übrigens ja nicht immer turbulenzfrei sind. Ne? Da hast du ja mitbekommen. Ich glaube, es ist mehr die Gesamtattitüde des Landes, mal für eine Sekunde, mal ganz weg von den ganzen Fragen der politischen Steuerung, Steuersysteme und alles. Es ist die Attitüde des Landes, die halt ein unheimlich starkes unternehmerisches und kämpferisches Gen hat. Ja, also ich glaube, dass die Gesamtattitüde spielt auch eine Rolle. Und die, sagen wir mal, ja, schon fast, ja, sklerotische Bequemlichkeit, die sich in Europa breit gemacht hat, auch kulturell, ist natürlich neben den Politikern und irgendwelchen Steuersystemen, Rentenversicherungssystemen und sonstigen natürlich ein gewisses Problem, fehlende Risikobereitschaft. Ich meine, es ist schon, die Südkoreaner, wie heißt es so schön, sie kämpfen sehr weit über ihre Gewichtsklasse, nicht? Ihre Pop-Idole sind international. Sie haben den absoluten Superrenner auf Netflix produziert, auch wenn das man kann das mögen oder nicht, diese Serie, wo es um Sterben geht. Aber phänomenal. Und das ist mehr die Attitüde, wenn du da hinfährst. Es ist, war schon vor ein, zwei Jahrzehnten, du spürst das richtig, da ist Dampf in der Bude, die wollen noch. Und ja, das ist sicher ein Faktor, für mich der wichtigere Faktor. Und ansonsten muss ich sagen, ich kenne mich nicht genug aus, um dazu eine intelligente Antwort zu geben.
Apple und Berkshire Hathaway, die Kraft der Geduld.
Ja, was haben diese beiden Unternehmen gemeinsam? Würdest du erstmal sagen, gar nichts. Das eine ist ein Tech-Unternehmen, das andere ist ja im Grunde genommen eigentlich ein börsennotiertes Beteiligungs-Investmentfirma. Gemeinsam haben sie, dass sie von zwei Koryphäen geprägt und gegründet wurden, ja. Warren Buffett und Steve Jobs, die beide Visionäre in ihrem Gebiet waren. Aber was sie wirklich gemeinsam haben und was jetzt zu einer gewissen Diskussion in den Börsen führt, weil beide gerade den CEO-Wechsel haben oder gerade stattgefunden haben oder gerade stattfindet. Und die Frage ist, behalten sie diese alte Tugend oder ist es diese Tugend ihre Schwäche geworden? Geduld. Geduld und dann im richtigen Moment all in, wie man im Amerikanischen sagt. Also Warren Buffett ist 2007, 2008 in der Finanzkrise ist er richtig voll reingegangen, als alle weggelaufen sind. Zurzeit hat Berkshire Hathaway ungefähr fast 40% ihres Vermögens in Cash, 400 Milliarden, die liegen einfach rum auf dem Bankkonto. Und Apple, die übrigens auch 65 Milliarden auf dem Bankkonto rumliegen haben, deren andere großer konservativer oder geduldiger Ansatz ist, dass sie sich nicht an diesem gigantischen Wettlauf, wer baut in der kürzesten Zeit die meisten Data Center für LLM und KI-Models, sondern sie sagen, wir haben die Schnittstelle zum Privatkunden, die kontrollieren wir faktisch im High-End-Bereich weltweit und darüber werden wir am Ende KI aussteuern. Werden Sie damit recht behalten oder nicht? Eine irgendwie spannende Frage. Ich fand, das ist mal ein Thema, nachzudenken, wo auch jeder über sich selber nachdenken kann. Was sind meine Tugenden? Oftmals sagen immer Leute, oh, der hat ja so viel Geld verdient, der hat weniger verdient. Dann denkt man, das ist eine Frage des Intellektes. Nach meiner Beobachtung ist die Unterscheidung in diesen Erfolgen oder Misserfolgen zumeist gar keine intellektuelle, sondern eine charakterliche Frage, also eine Stilfrage. Es gibt halt unterschiedliche Stile. Es gibt Leute, die gehen mit Volldampf all in. Und in den letzten 10 Jahren war es das Klügste, einfach auf das zu setzen, was schon gut gelaufen ist und nochmal zu verdoppeln. Denn im Grunde genommen ist der gesamte Aktienmarkt in den letzten 10 Jahren von 7 bis 10 Firmen nach oben bewegt worden. Und man hat immer richtig gelegen, wenn man in die investiert hat. Die wurden immer teurer, aber je teurer sie waren, umso teurer wurden sie. Und Langweiler wie Warren Buffett in dem Falle und in viel kleinerem Lichte auch ich, konnten sich dann nicht dazu bringen, auf den Zug aufzuspringen, weil die schon alle so teuer waren und mäkelten vielleicht sogar in meinem Falle von der Seitenlinie rum, um dann zu sehen, dass schon wieder das nächste Tor geschossen wird und man ist nicht dabei, was echt wehtut auf die Dauer. Interessante Frage. Ich bin ein großer Anhänger dieser beiden Firmen und ihrer Tugenden. Also einfach jetzt nicht, ob man alles an denen gut findet, aber einfach diese Konsequenz, mit der beide Firmen in den letzten 20, 30 Jahren ihre Strategie systematisch umgesetzt haben. Systematisch. Und im Zweifel 4, 5 Jahre gewartet haben und weiter investiert haben und dann zugeschlagen haben. Interessante unternehmerische Strategie, bewundernswert und der Erfolg hat ihnen ja recht gegeben. Mal sehen, wie es weitergeht.
Hochinteressant. Vielen Dank, Leonhard. Spannend. Heute haben wir über Erfolge gesprochen, weniger über Misserfolge. Das müssen wir manchmal auch, vor allem wenn wir
Hatten
über
wir
Europa
letzte Woche,
sprechen.
als wir über Friedrich Merz gesprochen haben.
Genau.
Das war so deprimierend, danach.
Dieses Senkbei haben wir nicht drin. Ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich freue mich auf die
Danke
nächste
dir.
Sendung.
Bis bald. Tschüss.